Heute werden wir ein bisschen über das Thema Vertrauen und Gehorsam uns ein paar Gedanken machen. Aber ich werde einfach mal nochmal davor beten mit uns. Bleibt ruhig sitzen. Vater im Himmel, in Jesu Name wollen wir dir danken für diesen Gottesdienst und wir wollen ja, dich bitten, dass du das Hören segnest und das Reden segnest. Möge dir alles zur Ehre geschehen und Frucht bewirken, Herr. In deinem heiligen Namen, Herr. Amen. Ja, heute wurde das Thema Geburtstage schon thematisiert. Ich habe ein Beispiel direkt, um ein bisschen so das Verhältnis zwischen Vertrauen und Gehorsam, da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang, zu erklären und zu verdeutlichen, habe ich ein kleines Beispiel. Ich glaube, Naomi, Nicole, Joscha und Lilly, die müssten Bescheid wissen. Und zwar, das ist ein Geburtstagsspiel, was ihr schon gespielt habt. Und ich habe es auch gespielt, als ich ein Kind war. Und da geht es um das ist so ein typisches Vertrauensspiel. Ihr kennt ja das Spiel bestimmt schon mal gesehen, wo man sich nach hinten fallen lässt und man wird aufgefangen. Ja, das kennt ihr bestimmt. Aber es gibt auch eine Variante, die ist, finde ich, viel spannender. Und zwar, ein Kind bekommt eine Augenbinde, wirklich blickdicht, um den Kopf herum gebunden und es darf nicht sehen können. Das muss getestet sein. Und dann setzt es sich auf einen Stuhl und zwei Erwachsene nehmen diesen Stuhl und heben ihn 5 Zentimeter circa hoch, ohne dass das Kind weiß, wie hoch. Und es denkt sich, jetzt geht's ganz hoch, weil es sieht nicht. Es spürt aber, es hat den Boden verlassen. Ja, nach einem kurzen Wackeln und ein bisschen die Spannung steigern lassen, hält man ein Buch über dem Kopf des Kindes und berührt den Kopf und sagt, oh, die Decke, jetzt aber gut festhalten. Und dann, die meisten Kinder halten sich dann richtig ganz stark fest am Stuhl. Das ist ganz lustig zuzugucken immer. Und dann ist es wichtig, dass eine Vertrauensperson, wirklich eine Stimme, die sie kennen, ihnen sagt, und jetzt spring in meine Hand, ich fange dich. Und dann ist es sehr spannend, wie die Kinder reagieren. Einige Kinder lassen sich auch überhaupt nicht auf dieses ganze Spiel ein, was auch völlig in Ordnung ist. Aber es ist interessant zu sehen, bei denen, die sich darauf einlassen, wie sie reagieren, ob sie springen oder nicht. Ich kann mich erinnern, ich hatte richtig Angst als Kind bei dem Spiel, aber ich habe es dennoch genossen. Ja, also es war nicht eine negative Angst, keine negative Prägung oder sowas. Ja, und tatsächlich ist es dann lustig, weil man merkt, ach, man hatte umsonst Angst. Der Stuhl wurde gar nicht wirklich hochgehoben. Und man würde allerdings nicht blind vertrauen, wenn eine fremde Person, eine Stimme, die ich gar nicht kenne, mir sagt, spring. Nee, da kannst du lange sagen, spring. Da wird keiner, denke ich, springen, weil man weiß nicht, wer ist das? Vertraue ich dem? Warum sollte ich seiner Empfehlung gehorchen? Warum sollte ich dem, was er sagt, vertrauen? Vertrauen basiert auf Erfahrungen, die wir miteinander machen und so vertraut man sich oder misstraut sich, je nachdem, wie häufig man zum Beispiel sich gegenseitig enttäuscht. Und ich denke, dieses Beispiel zeigt ein bisschen, dass Vertrauen und Gehorsam zusammenhängt. Und Gehorsam und Vertrauen sind nicht die einzigen Sachen, die miteinander spielen. Auch Gottesfurcht, wenn es um geistliches Vertrauen, Gehorsam geht, spielt eine ganz große Rolle. Aber wir klammern mal für heute Gottesfurcht aus als Thema und thematisieren ein bisschen das Vertrauen in Bezug mit Gehorsam. Ein anderes Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, ist, stellt euch vor, ihr seid draußen, ihr spielt oder ihr schneidet eine Hecke und ein giftiges Insekt sticht euch. Und alles schwillt an. Ihr wisst, ihr müsst jetzt schnell zum Arzt gehen. Ihr geht zum Arzt, ihr kriegt die Medizin, die ihr euch behandeln soll, beziehungsweise das Rezept, geht damit zur Apotheke, kauft es ein, ihr habt es. Und dann kommt die Frage, vertraut ihr dem Arzt, seiner Diagnose? Oder schaut ihr dann lieber doch in Google oder YouTube nach einem Tutorial, wie man das Ganze, oder eine Anleitung, wie man das Ganze doch selber behandeln kann, ohne Medizin? Das ist so die Frage, vertrauen wir der Person, die uns eine Empfehlung gibt? Und dementsprechend sind wir gehorsam oder ungehorsam. Bei Kindern sieht man das sehr oft in der Erziehung. Und viele Eltern kennen das auch bestimmt. Mir geht es so, ich hatte das auch, besonders als man so ganz junger Vater wurde. Man hat Angst, dass sein Kind auf die Straße rennt. Man möchte das nicht sich vorstellen und sich ausmalen. Und so sagt man dem Kind des Öfteren immer mal wieder, spiel nicht bei der Straße, geh nicht über die Straße. Einfach so, wenn du die Straße überqueren willst, nur über Zebrastreifen und am besten bei der Ampel und nur bei Grün rüber und trotzdem nach rechts und nach links gucken, ja, dann könnte das Kind jetzt sagen, ja, Papa, Mama, wie auch immer, ihr habt Angst, ihr seid alt, ihr habt Angst vor eurem eigenen Schatten. Hört auf, ich weiß es, Ich gehe trotzdem rüber und es passiert tatsächlich häufig, dass Kinder dann in Unfälle verwickelt werden somit. Und das ist dann immer eine Tragödie. Das ist nicht immer ein Mangel an Vertrauen, aber in dem Beispiel halt wäre es das Mangel an Vertrauen der Eltern, ne? Und das Selbstvertrauen quasi, was einem dann zum Hindernis wird oder zum Verhängnis. Und so ist es auch bei uns Christen. Ja, wir, die wir uns Christen nennen, wir, die wir wiedergeborene Menschen sind, das heißt, die wir an den Herrn Jesus glauben und ihm folgen, wir müssen uns bewusst sein, dass Jesus Christus der König ist. Und wir sind in der Beziehung, auch wenn wir gesungen haben, mein bester Freund, sind wir trotzdem die Knechte. Wir sind nicht gleichgestellt mit Jesus. Das ist oft so in der modernen Theologie, das wird dann so als Floskel benutzt, ja, Jesus, komm zu Jesus und alles ist gut. Das stimmt. Aber wir müssen nicht vergessen, Jesus ist König und somit gebührt ihm auch die Ehre eines Königs. Und das wird leider nicht so oft betont und das geht unter und das ist total schlimm für den Herrn. Und er nennt sich ja der Herr Jesus, nicht Jesus selbst, nicht nur Jesus, sondern es ist der Herr Jesus Christus, ja, das ist ganz wichtig. Und so wird er uns auch immer betitelt in der Bibel. Und er hat viele, der Herr Jesus Christus hat viele so Voraussetzungen, oder nicht Voraussetzungen, sondern Regeln, Empfehlungen und Sachen, die er sich wünscht von uns. Und wir sind das aber sowieso schon gewöhnt, als Menschen uns an Regeln zu halten und ja, irgendwelche Umstände zu haben, unter denen wir funktionieren oder leben. Zum Beispiel gibt es jetzt zurzeit ja sehr stark Corona wieder, die Zunahme, und die Maske ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn man in den Einkaufsladen geht, ja, in den Supermarkt, dann ist eine Selbstverständlichkeit, der Staat verlangt das und man hat zu gehorchen. Ob man an Corona glaubt oder nicht, das interessiert keinen, besonders nicht den Staat. Da ist es Fakt, du musst dich dran halten und geistlich gesehen ist das auch so. Gott möchte, dass wir dem Staat ehren und gehorchen. Ja, beim Autofahren ist es auch so, da halten wir uns auch an die Regeln, weil wir vertrauen, dass die Regeln gemacht wurden, um uns zu schützen als Autofahrer. Wenn jeder so fährt, wie er will, dann gibt es eine Menge Geisterfahrer und eine Menge Unfälle. Dasselbe ist mit Schwarzarbeit. Ja, also wir sind eigentlich gewohnt, uns an Regeln zu halten als Menschen. Selbst wenn es nicht geistliche Regeln sind. Aber die gibt es auch. Gott möchte, dass wir uns an seine Regeln halten, an seine Bedingungen und ihm nachfolgen. Und so könnte man sagen, existiert in der Bibel eine Messlatte, die, sage ich mal, einfachere Aufgaben hat oder einfachere Regeln und schwierigere Regeln. Also zumindest empfinde ich das so. Und ich denke, das geht euch bestimmt ähnlich. Im Römer, im Kapitel 12, im ersten Vers, dort steht eine, zum Beispiel einfache, finde ich, Regeln für wiedergeborene Christen, für Menschen, die wirklich an Gott glauben und ihm folgen. Nun, je nach Umstand kann diese einfache Regel immer auch schwieriger sein. Ich lese sie einfach mal vor. Römer Kapitel 12, den ersten Vers. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und in den folgenden Versen geht es darum, wird dieser Gottesdienst quasi beschrieben, dass man dient in der Gemeinde, dass man wirklich auch Dienste ausübt, um einmal einander zu dienen, aber um dem Herrn zu verherrlichen durch das, was man in der Gemeinde macht. Das ist ihm wichtig, das ist nicht nur ein Wunsch oder eine Empfehlung, das ist ein Gebot, dass wir das auch tun und ernst nehmen, diesen Befehl Gottes. Genauso ist es mit Bibel lesen und beten. Wenn wir an Jesus Christus glauben und auch das Wissen haben jetzt, ich folge ihm nach und ich komme ins ewige Leben mit ihm hinein und nicht in die Hölle, in die ewige Verdammnis, sondern mit ihm gehe ich den Weg, dann ist es wichtig, auch die Bibel zu lesen und zu beten. Denn woher sonst soll ich wissen, was sein Wille ist? Ich kann sagen, ich glaube an Gott. Der Teufel sagt das auch. Und so ist es wichtig, wirklich die Bibel jeden Tag zu lesen und zu beten. Ja, wir sollen sogar Tag und Nacht studieren. Also es ist eine sehr große Herausforderung. Und ihr seht schon, die Messlatte geht immer höher. Eine weitere Sache, die wir kennen, denke ich mal alle, ist, bekennen wir Jesus Christus als den Herrn vom Menschen. Ja, hier in der Gemeinde, wo Gleichgesinnte sind, wo Geschwister sind, da ist es schön und ermutigend, wenn man mal ein Zeugnis gibt, wenn man mal was erzählt, was passiert ist in seinem Leben mit Jesus Christus. Aber ja, wenn draußen Menschen sitzen, die nicht an Jesus Christus glauben, die nicht an die Schöpfung glauben, die sagen, ja, Gott gibt es nicht und nur Dummköpfe folgen ihnen und sie brauchen ihn, weil sie sonst nicht klarkommen im Leben, ich übertreibe ein bisschen, dann ist es schwieriger zu sagen, hey, stopp, ich glaube an Jesus Christus und urteilt ihr darüber, wie ihr denkt, ihr darüber, wie ihr denkt, aber ich glaube daran und ich bin nicht dümmer als ihr. Ne? Also das ist nicht so einfach. Da ist Bekennen schwieriger. Noch schwieriger wird Bekennen, wenn man bedroht ist, lebensbedrohlich bedroht ist. Das sehen wir bei Petrus, wo er Jesus Christus verleugnet hat, obwohl er ihm so sehr nachfolgen wollte. Der große Unterschied zu uns ist, dass Petrus noch nicht den Heiligen Geist hatte. Wir haben ihn. Wir haben die Kraft, selbst unter lebensbedrohlichen Situationen den Herrn zu bekennen und müssen das tun. Wenn wir das nicht tun, ist das ungehorsam. Und ich bin mir sicher, dass 90% in Deutschland, die sich Christen nennen, ganz schnell dieses Gebot nicht wahrnehmen würden, ungehorsam sein würden. Also das ist halt eine sehr große Herausforderung. Und ihr merkt, die Messlatte, die geht immer höher. Und dennoch ist es etwas, was Gott will. Er sagt nicht, sucht euch aus, was ihr könnt und den Rest müsst ihr nicht halten. Solche Verse gibt es in der Bibel nicht. Eine Person, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, das ist Abraham, der später Abraham hieß. Und lasst uns das mal zusammen aufschlagen. Und zwar im 1. Mose, im 12. Kapitel. Da lesen wir das erste Mal über Abraham, ja, wie Gott ihm einen Auftrag gegeben hat. So wie wir Aufgaben in der Bibel bekommen von Gott, hat Abraham direkt von Gott eine Aufgabe hier bekommen. So, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Okay, man könnte das so zusammenfassen, geh los und ich will dich segnen. Es wäre ein bisschen zu oberflächlich, um diesen Text und diese Aufgabe wirklich zu erklären und zu verstehen. Zunächst einmal, um ein bisschen nochmal in den Hintergrund zu gehen, das ist schon sehr, sehr lange her. Diese Zeit kann man sich kaum vorstellen. Da gab es noch viele Nomaden, aber es gab auch schon feste Städte. Menschen waren damals genauso intelligent wie wir. Sie haben nicht in Steinzeithöhlen gelebt und mit Ruß die Wände bemalt, sondern tatsächlich war es so, Abraham und auch die Menschen damals insgesamt, die konnten schreiben und lesen. Sie konnten ihre Stammbäume aufschreiben, meistens auf Tonscherben. Das ist alles auch archäologisch bestätigt und gefunden worden. Also die Menschen, zum Beispiel Abraham war sehr reich. Er war nicht ohne Grund reich. Er konnte handeln. Er konnte Mathematik und er war schlau. Also es ist schwierig, sich so vorzustellen, weil es so weit weg ist. Aber menschlich gesehen hat sich nichts geändert. Der Mensch ist gleich geblieben. Und so hat Abraham stand vor derselben Herausforderung, wie wir sie stehen, wenn wir Stellen in der Bibel finden, die echt viel abverlangen von uns. Abraham bekommt hier die Herausforderung und die Aufgabe, geh hinaus aus dem Land. Nun, nicht von Coesfeld nach Hamburg oder nach Köln oder nach Berlin, da wo es auch schon schwer ist, einfach zu leben, weil es nicht Coesfeld ist, wenn man Coesfeld so gewohnt ist, sondern nein, verlasse komplett Deutschland, zieh in ein Land, was ich dir später offenbaren werde. Zum Beispiel, es könnte auch Indien sein, ja, also irgendein Land, man weiß es nicht. Also Abraham wusste es nicht in diesem Moment. Und dann steht, verlasse deine Verwandtschaft. Ich meine, emotionale Bindungen, die wir Menschen haben, sind am stärksten in der Verwandtschaft im Normalfall. Teenager vielleicht nicht, aber im Normalfall als Mensch in der ganzen Lebenszeit, die wir haben, ist es so. Wir lieben unsere Eltern und unsere Geschwister, unsere Onkel, Tanten, Oma, Opas, wenn wir welche haben. Und das ist schwierig, das aufzugeben einfach und jetzt zu sagen, tschüss, ich gehe. Gott hat mir das gesagt. Das ist heftig, finde ich. Und dann steht auch noch das Haus des Vaters verlassen. Das bedeutet so viel wie die Bequemlichkeit. Das heißt, das alles, was der Vater für dich vorbereitet hat, dein Papa, der sorgt ja auch meistens auch für dich, denkt für dich mit. für seine Kinder, das aufzugeben und in die Unsicherheit zu ziehen. Damals, sie waren ja Hirten, das heißt, sie haben ganz viele große Herden gehabt und mussten durch die Wüste ziehen. Und teilweise waren es lange Strecken. Und wenn es dann ungewiss ist, das Ziel, kann es auch passieren, dass die ganze Herde stirbt. Und man muss bedenken, die Sicherheit damals, die wir heute haben, wenn wir krank werden, die gab es damals nicht, dass man ins Krankenhaus geliefert wurde. Das gab es alles nicht. Da war die Verwandtschaft das Krankenhaus. Sie hat für einen gesorgt. Und das sollte er alles aufgeben. Das ist schon ein sehr großes Verlassen von all der Sicherheit, die wir Menschen haben. Und verlass dich allein auf den Herrn. So kann man den Auftrag hier auch betiteln. Und er hat es getan. Und er wurde ganz reich gesegnet. Die Frage ist, würdest du sowas tun? Wichtig ist zu betonen aber auch noch, dass der Auftrag von dem Herrn kam. Er war sich sicher, das ist Gottes Wille. Es war keine Vision von irgendjemandem Einzelnen, der ihm gesagt hat, oh, ich fühle gerade, du sollst jetzt irgendwo nach Indien gehen und dort gibt es ein Dorf, das musst du missionieren. Das ist nicht Gottes Wille in dem Sinne. Hier wusste Abraham ganz genau, das ist von Gott. Und es bestand kein Zweifel, dass das jetzt von Gott ist. Und deswegen ist es so, sicher, und er hat sich darauf eingelassen und hat diese Schritte getan. Aus menschlicher Sicht würde man sagen, ein Verrückter, der sowas tut, wenn man nicht auf Gott vertraut. Also lasst uns mal gucken, es geht noch weiter. Man müsste meinen, jetzt ist es schon echt sehr weit oben, was man alles gehorchen muss als Mensch Gott gegenüber, aber es geht noch viel höher, viel, viel höher. Dafür bleiben wir erstmal bei Abraham, der mittlerweile Abraham heißt, und schlagen das Kapitel 22 auf. Also 1. Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 13. Und das ist so ein bisschen auch unser Bibeltext heute. 1. Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 13. Ich gehe das so ein bisschen Vers für Vers mit uns durch. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Abraham, ja. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und gehe hin in das Land Moria. Und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem Berg, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Ja, hier wird das erste Mal Isaak erwähnt. So richtig, also für uns heute Morgen. Isaak ist der Sohn, der einzige Sohn quasi. Es gab zwar auch einen weiteren Sohn, aber der wurde nicht von Sarah quasi geboren. Also Abrahams einziger Sohn war in dem Fall der Isaak. Und wenn wir gerade uns noch zurückerinnern, im 2. Vers Kapitel 12, da war es so, der hatte gesagt, und er wird ihn segnen. Nun, der Segen Gottes und dass er Nachkommen haben würde, das war Isaak. Ja, das war die Belohnung für die Aufgabe, die er gemeistert hat. Abraham war ja treu, er ist losgezogen, ist ins Nirgendwo reingegangen quasi als Land und ja, in die Fremde gezogen, hat die Sicherheiten verlassen und hat Isaak quasi bekommen als Geschenk Gottes. Und das ist ein Segen, ein ganz großer Segen. Besonders damals bedeutete ein Kind haben noch Segen. Heutzutage die Gesellschaft, die ist verwirrt. Die sagt, ja, Kinder haben nimmt einen so viel Freiheit. Es nimmt einen so viel weg. Aber Kinder haben ist tatsächlich ein ganz großer Segen. Denn du prägst einen Menschen, der die Welt mehr weiterhin prägt. Mit deinen Werten und deinem Verständnis. Und das ist eine ganz große Verantwortung. Und einfach eine ganz große Freude auch die ganze Zeit, wenn man sieht, wie diese Menschen aufwachsen. Und besonders damals war es auch existenziell wichtig, Nachkommen zu haben, die später quasi für einen sorgen. Das war die Altersversorgung, die es damals gab. Es gab keine Rentenversicherung oder sowas. Ja, das war Isaak. Und eine Nachkommenschaft wie die Sterne sollte ihm geboren werden, quasi dem Abraham oder folgen. Und wie wird Isaak beschrieben? Er ist noch ein junger Knabe, er hat noch nichts selber geleistet, er hat noch nichts getan, Großartiges. Er wird in der Bibel nicht großartig erwähnt mit einer Tat. Wie wird er beschrieben? Wenn wir gucken, er wird beschrieben durch die Liebe Abrahams. Er wird beschrieben, Isaak war das Kind, was geliebt wurde. Es war das Kind, was wirklich seinen Vater liebte, das Kind. Man kann davon ausgehen, das war so ziemlich, Ich weiß nicht, wie es mit Sarah aussah, aber es war eine der größten Lieben, die Abraham hatte in seinem Leben. Das war der Isaak, das war das Kind, was er endlich bekommen hat, weil er vertraut hat auf Gott. Also es ist ein ganz großes Geschenk. Ja, und jetzt kriegt er den Auftrag, seinen Sohn zu töten, seinen Sohn zu schlachten und seinen Sohn zu verbrennen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das ist in den Augen von Menschen und auch, ich würde sagen, in unseren Augen etwas total Verrücktes. Ich wusste direkt, als ich diesen Vers gelesen habe, ich könnte sowas niemals machen. Ich habe mit meiner Frau gesprochen über diesen Vers und so und nachgedacht, wenn es hart auf hart kommen würde, ich würde sogar ein Haustier, das wäre schon echt hart, das Haustier, was man lieb gewonnen hat, quasi zu töten, um es zu essen oder wie auch immer, ne? Wenn es hart kommt, hart auf hart. Aber hier sollte ein Kind getötet werden, ein Kind geopfert werden, ja, und es ist was anderes, wenn man es abgibt und nicht mehr sieht, aber es ist was anderes, wenn man das auch noch selber machen muss, ja. Also es ist schrecklich, dieser Umstand, der hier beschrieben wird. Das ist eine schreckliche Aufgabe, die dem Abraham hier zuteil, ja, die er aufkriegt. Wir Menschen, wir würden alle schreien, nein, bloß nicht, oder? Ich denke, so geht's euch auch, hoffe ich. Ja. Und lasst uns aber weiterlesen, wie Abraham tatsächlich reagiert hat. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihn Gott genannt hatte. Für mich total erschreckend, das hört sich an nach Routine. Das hört sich an, als ob er jetzt jeden Morgen das macht und jetzt loszieht, um Opfer darzubringen. Also es ist heftig, finde ich, diese Reaktion. Man könnte alle Reaktionen erwarten, aber diese Reaktion erwartet man nicht von einem Vater, der seinen Sohn so sehr liebt, wie die Bibel ihn beschreibt. Und im vierten Vers, da steht, am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Das heißt, mal auf diese Problematik hinbezogen, er hatte 3 Tage lang Zeit, sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, hat er aber nicht, er hat beschlossen. Er ist 3 Tage die Richtung trotzdem weitergegangen und wollte das durchziehen. Ja, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Ich kann hier nur spekulieren, warum er die Knechte da gelassen hat, aber meine Vermutung ist, rein menschlich gesehen und logisch, er wollte nicht, dass die Knechte dazwischen gehen, wenn er seinen Sohn tötet. Also finde ich sehr, sehr heftig, wie das hier so beschrieben wird. Und jetzt kommt, finde ich, so ein bisschen noch das Emotionalste fast. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seiner Hand und sie gingen beide miteinander. Das heißt, sie teilten sich die Güter, die sie brauchten, um das Opfer durchzuführen. Und dann geht's weiter. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen und sie gingen beide miteinander. Also, wenn der Sohn dich schon fragt, ja, wir haben was vergessen, Papa, wo ist denn das Tier, was wir gleich schlachten? Und dann sagst du deinem Sohn, ja, dafür wird Gott sorgen. Also, da spätestens müsste es doch der Punkt sein, wo man zusammenbricht als Mensch und sagt, nein, ich kann das nicht her, tut mir leid. Aber davon lesen wir nichts. Ja, und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Das heißt, viele moderne Theologen denken, ja, Abraham wusste ganz genau, dass er seinen Sohn nicht opfern müsste. Aber der gesamte Text spricht eigentlich gegen diese Auslegung, denn er band ihn fest. Er stellte sicher, dass der Sohn sich nicht mehr wehren kann, dass er stillhält. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Also wir sehen einfach die Entschlossenheit hier. Aber zum Glück wissen wir auch, dass das eine Prüfung ist. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und zu und sprach Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Ja, der Engel des Herrn ist Jesus Christus und er geht dazwischen. Gott wollte nie, dass einem Kind sowas angetan wird. Aber er wusste nicht, der Abraham wusste das die ganze Zeit nicht. Und er hat Gott gefürchtet und er hat ihm vertraut und er hat ihm gehorcht. Heutzutage würde man sagen, das ist ein Fanatiker, ein Verrückter, wie nennt man sie noch? Also nichts Gutes, ein absoluter, ja, verwirrter Mensch, dem man nicht trauen darf. Und das stimmt aber nicht. So will Gott uns Christen haben. Nun soll Abraham aber nicht verherrlicht werden, sondern Jesus Christus. Und das steht eben sehr gut, finde ich, im Korinther. Wir haben einen Auftrag, nicht Abraham zu folgen, sondern Jesus Christus nachzufolgen. Im Korinther Kapitel 11, den ersten Vers. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Paulus, weiterer Fanatiker, der quasi Jesus Christus nachfolgt, sagt, ahmt mir nach, also nicht dem Paulus selbst, sondern weil ich Jesus nachahme. Also indirekt sagt er, macht das, was Jesus gemacht hat. Jesus ist das einzige Vorbild, was wir haben in der Bibel, was wir nachfolgen sollen. Ja, diese Menschen wie Abraham, wie König David, wie auch ein Paulus, der hier geschrieben hat, durch den Geist Gottes inspiriert, das sind Vorbilder, ja, die, wo wir handeln, sehen können, wie sie treu waren, aber auch wie sie untreu waren. Und so sollen wir dann nicht sein. Unser Vorbild, was zu 100% positiv alles absolviert war, hat, ist Jesus Christus. Wenn wir überlegen, Paulus war ein Serienmörder letztendlich. Er hat Menschen getötet und war eifrig dabei. Ich könnte auch sagen, es hat ihm fast Freude bereitet, jeden Menschen zu töten, der an Jesus Christus glaubt, der quasi Sektierer ist, aus seiner Perspektive damals. Man muss sich das mal vorstellen. Also ein ziemlich kaputter Mensch. Dann ein König David, der Hurerei betrieben hat, der Menschen auch töten lassen hat, den Uriah zum Beispiel. Also es ist heftig, was für Menschen da sind als Vorbilder quasi. Und wir müssen gucken, dass Jesus das einzige richtige Vorbild ist in der Bibel. All diese Vorbilder zeigen auf Jesus Christus hin. Wir Menschen, wir haben gerne Ausreden und sagen, ja, Jesus, der war aber Gott. Das stimmt, Jesus ist und war Gott. Und aber als er auf der Erde war, war er Mensch. Und Mensch, er war zwar ein Mensch, ein göttlicher Mensch, aber er war Mensch. Er ist geboren worden. Er hat geblutet, er hat gelitten, hatte bestimmt Blasen an den Füßen beim Laufen, so wie wir. Also er hat ganz normale Regeln, die wir hatten. Er hat durch den Geist Gottes, er hat den Geist Gottes bekommen, sehen wir. Als er getauft wurde, kam er hinunter auf ihn. Und er hat Wunder getan, ja, aber er hat Wunder getan durch den Heiligen Geist. Er hat seine göttliche Kraft nicht benötigt auf der Welt. Aber er hat uns in den 33 Jahren, die er gelebt hat, hat er uns ein riesiges Vorbild hinterlassen. Und dieses Vorbild ist unsere Pflicht, ja, dieses Vorbild zu gehorchen. Und das treibt die Messlatte ins Unermessliche für uns quasi. Denn wir können das gar nicht erreichen. Das schaffen wir nicht, aber wir sollen das schaffen. Wir sollen daran scheitern. Wir sollen es immer wieder erneut versuchen, so wie Jesus gelebt hat, zu leben. Das ist Jesus' Wille. Seid meine Nachahmer. Sucht euch nicht die einfachen Vorbilder aus in der Bibel, die auch scheitern. Nein, seid perfekt. Gott ist ein Gott, der alles möchte von uns Christen. Es wird immer gesagt, die Nachfolge ist etwas Einfaches. Das stimmt nicht. Die Nachfolge ist etwas Schweres, etwas total Schwieriges. Und wir alle, denke ich mal, scheitern immer wieder dabei. Und das ist auch das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir es versuchen und auch wenn wir scheitern, es weiterhin versuchen. Und ich finde einfach, dass Tolle in diesem Bibeltext, das wir gelesen haben, was ihr auch sicherlich schon wisst, ist, es gab einen Vater, der hat das durchlebt, was Abraham durchlebt hat. Der hat sein Kind aber trotzdem geopfert und das war Jesus Christus, was geopfert wurde. Gott, der Vater, hat ihn geopfert. Er hat ihn geopfert. Jesus war der einzige Mensch, der perfekt war, wie ich sagte, als Vorbild. Er war der einzige, der verdient hat, wirklich als König zu behandelt werden, auch schon auf der Welt. Dennoch blieb er ruhig und hat sich töten lassen wie dieser Witter auf dem Opferaltar. Also es ist heftig, was für einen Herrn, was für eine Größe wir nachfolgen sollen und dürfen, was er für uns gelitten hat und getan hat. Und es ist sehr wichtig, diese Botschaft immer wieder zu hören, denn diese Botschaft ist das Kräftigste, was wir als Menschen auf dieser Welt haben. Keine Wunder, die Jesus Christus getan hat, sind so wichtig wie das, was er am Kreuz getan hat. Ich weiß, viele Christen heutzutage betonen gerne Wunder, Heilungen und große Taten, große Gaben, weil man sieht, da passiert etwas, das ist spannend. Aber das, was eigentlich das Größte ist, was wir auf der Welt haben, ist, dass Jesus vor 2000 Jahren circa am Kreuz wirklich als unschuldigster Mensch, der je gelebt hat, perfekter Mensch, sich hingegeben hat für uns Menschen. Ein Gott hat sich hingegeben für uns. Und ja, das sollte uns bewegen, das sollte uns motivieren, auch in der Zeit, die vor uns liegt. Wir wissen nicht, ob... ich denke, die Endzeit, wir sind in der Endzeit, das sehen wir in der Bibel immer wieder, die Zeichen sind erfüllt, aber wir wissen nicht, wann Jesus Christus wiederkommt, und ich denke, wir wissen auch nicht, ob die Gemeinde zum Beispiel jetzt auch offen bleiben wird. Ja, die Corona-Zahlen steigen und sie steigen rasant, aber das darf uns und muss uns nicht mit Angst erfüllen, denn wir sollen Jesus Christus nachfolgen und nicht von irgendeiner lächerlichen Angst steuern lassen. Wir dürfen auf den Herrn, unseren Felsen, vertrauen, und das soll uns die Angst wegnehmen und uns antreiben, voller Freude und Dankbarkeit. Gut, lasst uns noch zu Beginn, um das Ganze auch zu beenden, beten zusammen, lasst uns aufstehen.